Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Trotz positivem Ergebnis, das Kantonsspital Graubünden steht unter finanziellem Druck. Der Grund und wie das Spital am Problem entgegenwirken will, das klären wir. Die Enthüllungen rund um sexuelle Kontakte mit Jugendlichen im LGBT-Plus-Treff sorgen für rote Köpfe, auch im Churer Stadtrat.
Wo wir gemerkt haben, dass hier strafrechtliche Untersuchungen laufen, sind wir natürlich schon sehr verschrocken, alarmiert gewesen, weil hier haben wir eine Nulltoleranz.
Sagt der Stadtrat Patrick De Giacomi. Und die Saison ist vorbei, die Arbeit aber noch nicht abgeschlossen. Beim EAC Arosa ist man fleissig am Altlasten beseitigen. Das drei von den Themen im Infomagazin vom Mittwoch, 17. April. Am Mikrofon der Patrick Ulber. Schön, sind ihr mit dabei. Die Schweizer Spitäler stehen unter Druck. Das ist nichts Neues. Das Kantonsspital Graubünden hat letztes Jahr zwar einen Gewinn von 2,6 Millionen gemacht, das ist aber deutlich weniger als im Jahr vorher, wie das Spital heute an der Jahresmedienkonferenz mitteilt. Einer der Hauptgründe für das ist der sogenannte Taxpunktwert. Das Kantonsspital Graubünden darf nämlich für ambulante Leistungen nicht so viel Geld verlangen wie ein Spitäler in den meisten anderen Kantonen für die gleiche Arbeit. So geht es nicht, sagt das Kantonsspital und fordert, dass der Wert aufgesetzt wird. Carina Melcher berichtet.
Medizinische Leistungen werden übersetzt in sogenannte Taxpunkte. Und diese Taxpunkte haben einen Wert. Im Kanton Graubünden hat ein Taxpunkt einen Wert von 83 Rappen. Für eine Sprechstunde oder eine Behandlung, die z.B. 50 Taxpunkte hat, kann diese Leistung dann mit 50 mal 83 Rappen abgerechnet werden. Das reicht nicht, wie der Chef vom Kantonsspital Graubünden, der Hugo Keune, sagt.
Die 83 Rappen sind im schweizweiten Vergleich sehr tief. Sie sind seit Jahren schon gleich und sie sind eben im Quervergleich auch sehr tief. Gerechtfertigt ist ein Taxpunktwert von 90 Rappen. Mit dem wären wir auch etwa vergleichbar mit den übrigen Leistungserbringern der Schweiz, weil wir bringen genau die gleiche Medizin mit all den gleichen Löhnen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dass wir hier tiefer sind.
Ausgehandelt werden Taxpunkte mit der Krankenkasse. Und da fordert das Kantonsspital jetzt einen Taxpunktwert von 90 Rappen, also 7 Rappen mehr als jetzt. Entsprechende Massnahmen sind schon vor ein paar Jahren eingeleitet worden.
Die Spitäler vom Kanton Graubünden haben aus diesem Grund auch ein Verfahren angestrebt, im 19. Der Kanton hat festgesetzt, hat das alles durchgerechnet und gesagt, ja, das ist zu tief. Und das Verfahren ist jetzt hängig. Das wird von den Krankenversicherern vehement bekämpft. Wir sind überzeugt, der Taxpunktwert wäre richtig auf dem Niveau von 90 Rappen.
Das Problem ist der tiefe Taxpunktwert vor allem wegen der Teuerung. Das Kantonsspital hat wegen der Teuerung nämlich mehr Ausgaben, kann die aber quasi der Krankenkasse nicht weiterverrechnen.
Wir haben seit dem Jahr 21,7% Teuerung in der Schweiz. Die Spitäler haben das gespürt, haben das weitergegeben, die Löhne angepasst, eben Materialkosten. Und diesen Teuerungsausgleich brauchen wir auch auf den Tarifen, weil die Tarife sind mit dem Benchmark schon sonst sportlich. Wenn man dann noch die Teuerung wegnehmen will, dann geht die Rechnung definitiv nicht mehr auf.
Damit die Rechnung wieder aufgeht, ist das Kantonsspital jetzt mit der Krankenkasse dran, Taxpunkte zu verhandeln, wie der Hugo Keune sagt. Er hoffe, dass sie sich einig werden und so ein aufwendiges und teures Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht vermeiden können.
Trotz der Probleme bei den Tarifen am Kantonsspital Graubünden geht es laut dem Hugo Keune gut. Betrieblich sei das Spital ausgelastet, sie haben ihre Kaderpositionen bestens besetzt und die Stimmung beim Personal sei gut. Es hätte ein Vorzeigeprojekt in den Kantonen Graubünden und St. Gallen sollen sein. Jetzt ist der Verein LGBT+, der zwei Treffpunkte für queere Jugendliche führt, aber mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Am Projekt vom Jugendzentrum zu Chur ist auch die Stadt Chur finanziell beteiligt. Wie sie auf die Vorwürfe gegen den Verein LGBT+ reagiert, im Beitrag von Luciano Cherry.
Der Leiter der LGBT+-Treff in Chur und Buchs wird vorgeworfen, dass sie sexuelle Beziehungen mit Jugendlichen hatten. Wegen diesen Vorwürfen führt die Staatsanwaltschaft St. Gallen ein Strafverfahren gegen das Ehepaar, das die Jugendzentren geleitet haben. Vor diesen Vorwürfen haben die beiden Treffpunkte viel Unterstützung gekriegt. Unter anderem auch von der Stadt Chur. Der Stadtrat Patrick De Giacomi ist vom Strafverfahren vom LGBT-Plus-Verein überrascht gewesen.
Wir haben Ende Dezember das erste Mal von Anschuldigungen gehört und wir sind dann mit dem Verein ins Gespräch gegangen, wir haben hergeschaut, wo wir gemerkt haben, dass da strafrechtliche Untersuchungen laufen, wegen Delikt gegen die sexuelle Integrität, sind wir natürlich schon sehr verschrocken, alarmiert gewesen, weil da haben wir eine Nulltoleranz.
Die Stadt Chur hat sich finanziell mit jährlich 10'000 Franken am Verein LGBT+ beteiligen. Dort, wo die Stadt Geld ausgibt, wird eine Leistungsvereinbarung abgemacht. Dort werden dann die Kriterien an die Vereine oder die Einrichtungen gestellt, die Geld von der Stadt kriegen.
Man schaut auf Ausbildungen. Wir schauen auch gerade wegen Übergriff, dass man systematisch einen Sonderprivatauszug aus dem Strafregister oder ein polizeiliches Führungszeugnis aus Deutschland einholt. Das sind so die Instrumente, die wir haben, die wir systematisch einfordern auch. Aber eben da sind wir jetzt erst im Prozess gewesen, um mit dem Verein das überhaupt aufzubauen.
Die Vorwürfe gegen den LGBT-Plus-Verein gehen klar gegen die Richtlinie der Stadt. Darum kriegt der Verein im Moment kein Geld, wie der Patrick De Giacomi sagt.
Wir tun jetzt einmal gar nichts auszahlen. Wir haben gesagt, wir müssen Transparenz hergestellt kriegen über das, was vorgefallen ist, welche Massnahmen der Verein eingeleitet hat. Und es braucht auch für die Zukunft ein griffiges Schutzkonzept. Was auch nicht geht, ist, dass Leute, die beschuldigt werden, während der Zeit, wo das nicht geklärt ist, tätig sind im Verein.
Damit so ein Fall nicht nochmal vorkommt, braucht es laut dem Stadtrat strengere Auflagen. Das aber nicht nur in Chur, sondern kantonal.
Die Frage, die sich kantonal stellt, vor allem ist, ob es eine Bewilligung und eine Aufsicht braucht. Das braucht man ja, wenn man zum Beispiel 5 Kinder aus der Nachbarschaft zum Mittag bei sich aufnimmt, dann braucht man eine Bewilligung vom Kanton. Aber wenn man ein Jugendtreff anbietet, braucht man keine Bewilligung und gibt es keine Aufsicht vom Kanton. Und ich glaube, da ist in erster Linie der Kanton gefragt, um über Bücher zu gehen.
Wegen dem laufenden Verfahren sind im Moment beide Jugendtreff vom Verein LGBT+ geschlossen. Den queeren Jugendlichen fehlt also ein Ort, wo sie sich untereinander austauschen und zurückziehen können.
Die Stadt Chur möchte darum Alternativen für das Jugendzentrum anbieten. Für das sind sie mit mehreren Parteien im Gespräch, wie zum Beispiel am Dachverband für Kinder- und Jugendarbeit. Die Winter werden kürzer und nasser, die Sommer dafür wärmer, trockener und länger. So lautet zumindest die Prognose vom Bund. Als Tourismuskanton im alpinen Raum macht uns das besonders zu schaffen. Darum hat sich das Wirtschaftsforum Graubünden damit auseinandergesetzt, wie der Bündner Tourismus klimaneutral werden kann. Ein wichtiger Faktor dabei ist der Verkehr, wie dort Emissionen eingespart werden können, Manuela Meuli berichtet.
Im Kanton Graubünden werden jährlich etwa 2 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Circa 10% davon fallen direkt auf den Tourismus zurück und von diesen 10% wiederum etwa ein Drittel gibt es wegen dem touristischen Verkehr. Das hat das Wirtschaftsforum basierend auf Daten vom Bund ermittelt. Und zu diesen Verkehrsemissionen gehört ein Haufen dazu, wie Brigitte Küng sagt. Sie ist Co-Geschäftsführerin vom Wirtschaftsforum Graubünden.
Da gibt es einerseits den Anreiseverkehr der Gäste, der im Tourismus relevant ist. Dann gibt es den touristischen Verkehr vor Ort. Also wenn Sie zum Beispiel den Bus nehmen oder irgendeinen Ausflug machen, wenn Sie in den Ferien sind. Dann haben wir so Sachen angeschaut, wie beispielsweise Pistenfahrzeuge oder auch den Flughafen in Samaden, wo gewisse Emissionen auswirkt. Und das zusammen hat dann eigentlich das Paket gegeben an touristischen Emissionen, die wir so ausweisen können.
Gerade im Verkehrsbereich haben die Hoteliers, die Restaurantbesitzerinnen, die Bergbahnen und die anderen touristischen Leistungsträger im Kanton nur wenig Einfluss. Schlussendlich liegt es zu einem grossen Teil am technologischen Fortschritt und an den Gästen selber. Es gibt aber gleich ein paar Punkte, wo Touristikerinnen und Touristiker ansetzen können, so Brigitte Küng.
Man kann bestehende Trends auch unterstützen. Also beispielsweise kann man in Graubünden für sehr gute E-Ladestationen Infrastruktur sorgen und somit attraktiver machen, mit dem Elektrofahrzeug anzureisen. Oder ein zweiter Punkt, den wir sehen, ist die Anreise mit dem ÖV. Dort ist gerade im Winter ein grosses Hindernis, das ganze Gepäck, Ski und so weiter.
Das Geld ist zu vereinfachen, damit mehr Leute mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Gerade in diesem Bereich ist der Kanton aber auf einem guten Weg. Im Aktionsplan Green Deal sind Förderungsmittel für den öffentlichen Verkehr vorgesehen.
Es ist davon auszugehen, dass das System einfach verbessert wird in Zukunft oder vielleicht benutzerfreundlicher gestaltet wird, vielleicht auch flexibler an gewissen Orten, wo es mehr um Ruf-ÖV-Angebote geht. Ich glaube, das sind so Wege, die wichtig sind, um einfach das Angebot grundsätzlich den Bedürfnissen noch mal besser auszurichten.
Das also die Massnahmen, die das Wirtschaftsforum vorschlägt beim Verkehr innerhalb des Kantons. Ein Grossteil der Emissionen fällt aber auch schon vor den Kantonsgrenzen an. Zählt man die dazu, sind sie im Verkehr fast 7-mal so gross. Weil am meisten CO2 verursachen die Gäste bei Hin- und Rückreis. Vergleicht man beispielsweise eine Schweizerin, die in Graubünden Ferien macht mit einem Gast aus den USA, dann ist der Fußabdruck vom Amerikaner fast 15-mal grösser. Darum auf gewisse Gästegruppen zu verzichten, sei aber nicht der richtige Weg her zum klimaneutralen Tourismus.
Wir haben einen Gästemix, wo wir lediglich etwa 8% Gäste haben aus fernen Märkten. Das ist im Vergleich zu anderen Regionen in der Schweiz ein sehr, sehr kleiner Anteil. Und den Anteil, den brauchen wir ganz dringend, nämlich nicht aus ökologischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Einfach, um wirklich eine gute Auslastung zu haben, vor allem auch in den Zwischensaisons. Also da haben wir sicher einen Konflikt zwischen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und ökologischen Zielen.
Trotz dem Zielkonflikt allgemein geht Brigitte Küng davon aus, dass die Emissionen im touristischen Verkehr sinken dürften. Das, weil sich gerade die Technologie bei den Elektrofahrzeugen extrem schnell entwickelt.
Im Beitrag nicht erwähnt worden sind Bergbahnen, die zählen zwar auch zum Verkehr, sind aber elektrisch gesteuert und sind darum schon klimaneutral. Morgen geht es dann an dieser Stelle um die Hotels und Zweitwohnungen, also die Gebäude, die im Tourismus noch höhere Emissionen auslösen als der Verkehr. Die Vogelgrippe ist eine der schlimmsten Tierseuchen. Sie ist hoch ansteckend und kann grosse wirtschaftliche Schäden auslösen. Um auf den Ernstfall vorbereitet sie wird regelmässig für den trainiert. Genau das hat Kanton Graubünden und Glarus zusammen gemacht. Im Rahmen einer Übung ist in drei Bündner Geflügelhaltungen der Ausbruch der Vogelgrippe inszeniert worden. Jasmin Schneider und Livia Jungo berichten.
Geschwollene Köpfe, ein schlappes Verhalten und Eier ohne Schale. Das sind nur ein paar Symptome von Hühnern, die sich mit Vogelgrippe angesteckt haben. Die Eier und das Fleisch der betroffenen Tiere werden ungenießbar. Ist ein Mensch ein versäuchtes Ei, hat das keine grössere gesundheitliche Auswirkungen. Anders sieht die Situation für die Hühner aus. Verwünschen sie die Vogelgrippe, sind sie todkrank, die Behandlung ist schwierig. Für den Ernstfall gibt es darum einen klaren Ablauf, wie der Kantonstierarzt Jochen Beer sagt.
Wir müssen zuerst einmal den Ausbruch verifizieren. Das macht man durch Laboruntersuchungen. Wenn wir effektiv einen positiven Laborbefund haben, dann wird der Betrieb gesperrt, und zwar in verschiedenen Zonen. Wir nennen das Zonieren. Und dann ist es halt so, so hart wie es tönt auch, dann müssen die Tiere, die in dieser Zone drin sind, die müssen getötet werden, die müssen korrekt entsorgt werden und der ganze Betrieb muss gereinigt und desinfiziert werden.
Damit bei dem Vorgehen alles reibungslos funktioniert, ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Zivilschutz und dem Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit wichtig. Darum haben die Behörden den Ausbruch von Vogelgrippe vor kurzem zusammengeübt. Das in Unterfatz, Katzis und der Gemeinde Albula. Um alles möglichst realistisch zu behalten, sind für die Übung wirklich Hühner getötet worden. Eine nicht ganz einfache Situation für unerfahrene Mitglieder des Zivilschutzes.
Das sind Tiere, die man nicht extra für die Übung getötet haben, sondern die wären sowieso im Zusammenhang mit einer neuen Beleckung vom Betrieb, hätten die sowieso müssen getötet werden. Und da haben wir Leute vom Zivilschutz eingesetzt, um die Tiere im Stall einzusammeln. Und zweitens haben sie die Tiere müssen anlangen, sie haben die müssen raustragen, sie haben die müssen in die Vergasungsbehälter dann platzieren, und das ist die, vor allem die psychische und eben auch betreffend Anzeige auch die physische Belastung.
Auch wenn die Übung laut dem Kantonstierarzt Jochen Beard sehr gut verlaufen ist, können wir immer etwas dazu lernen. Darum werden Psychoausbrüche einmal pro Jahr geübt, und auch das Mal hat es wieder wichtige Erkenntnisse gegeben.
Dass wir parat sind, wenn für einzelne Ausbrüche, aber nicht für Flächenbrände. Das ist, glaube ich, für mich die wichtigste Erkenntnis. Und dass wir natürlich auch in einem solchen Fall immer abwägen müssen, wir als Amt, ich als Kantonstierarzt, wie lange können wir nur mit unserem Amt so eine Krise bewältigen und ab wann kommt zum Beispiel der Krisenstab dann auch zum Zug.
Im Moment sei der Ausbruch von Vogelgrippe unwahrscheinlich. Im Herbst könnte sich das dann aber ändern, das weil die Zugvögel in Richtung Süden fliegen, Krankheiten mitschleppen und so die einheimischen Hühner könnten anstecken.
Auch andere Kantone machen regelmässig solche Übungen. Dort wird dann nicht nur der Fall der Vogelgrippe, sondern auch zum Beispiel der Ausbruch der Schweinpest inszeniert. Zwischen den Kantonen gibt es dann jeweils einen Austausch, wo die gewonnenen Erkenntnisse miteinander geteilt werden.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Wann läuft kulturell was und auch wo in Graubünden? Genau das findet man neu gebündelt auf einer Webseite. Porta Cultura heisst die. Wieso, dass es das Portal braucht, im Beitrag von Laurin Michael.
Schon seit Jahren will das Amt für Kultur alle kulturellen Angelegenheiten in Graubünden auf einer Plattform bündeln. Konkret ist es in den letzten 3 Jahren geworden und das Resultat Porta Cultura. Auf der Webseite gibt es Informationen zu Bündner Organisationen, Traditionen, Bauwerk und anderen Kulturgütern, wie Barbara Gabrielli sagt. Sie ist Leiterin vom Amt für Kultur.
Unser Ziel war es, dass man das ganze Wissen, Datensätze, Informationen auf einer Plattform einheitlich zugänglich macht. Aber nicht nur das Kulturerbe und die Objekte, sondern auch das aktuelle Kulturgeschehen. Und darum haben wir auch einen Veranstaltungskalender in der Plattform integriert.
So können die Leute schnell und einfach schauen, was, wenn und wo kulturell läuft. Außerdem hat die Plattform auch eine integrierte Suchfunktion. Gibt man zum Beispiel den Begriff Gagliaccia ein, werden alle verschiedenen Infos zur Burg oberhalb von der angezeigt. Das funktioniert auch mit Vereinen, Künstlerinnen und Künstlern und so weiter. Die Einträge auf Porta Cultura macht grundsätzlich das Amt für Kultur. Entweder via Schnittstelle oder angelieferte Daten.
Wir haben mit großen Institutionen haben wir quasi wie eine direkte Leitung. Wenn Sie eingeben in Ihre Institution, dann wird das eingespielt aufs Kulturportal. Und dann gibt es auch Institutionen, die Datensätze einfach abliefern. Wenn Sie einen Bestand aufgearbeitet haben, dann bekommen wir die Daten. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute von außen direkt zugreifen. Das nicht.
So die Leiterin vom Amt für Kultur, Barbara Gabrielli. Entstanden ist die Webseite Porta Cultura im Rahmen vom Regierungsprogramm 2021 bis 2024. Das Ziel vom Portal ist es, zum kulturellen und sprachlichen Erbe vom Kanton Graubünden zu präsentieren. Der Kulturdirektor Trion Domenic Parolini.
Es ist wirklich ein grosser Reichtum, den wir haben. Und den wollen wir online zugänglich machen, sodass viel mehr Einheimische, Schulen, aber auch Touristen Zugang haben und erfahren, wenn sie Interesse haben, was für Möglichkeiten und was für eine kulturelle Vielfalt wir in allen Regionen des Kantons Graubünden haben.
Ganz fertig ist die Porta Cultura noch nicht. Das soll dann Ende Jahr der Fall sein. Stand jetzt kostet das Projekt gut 1,6 Millionen Franken. In dem Budget sind Kosten für Informatik wie auch Dienstleistungen von Dritten drin. Für Sachen, die digitalisiert, fotografiert oder auch übersetzt worden sind.
Geht um die Porta Cultura in 5 verschiedenen Sprachen. Neben den 4 Landessprachen der Schweiz gibt es die Webseite auch noch auf Englisch. Der EHC Arosa, ein Traditionsverein im Schweizer Eishockey. In letzter Zeit hat der Verein aber nicht mit sportlichem Erfolg für Schlagzeilen gesorgt. Es kriselt im Schanfik. Der Rutsch Menzi schaut zurück und wagt mit den Verantwortlichen auch einen Blick in die Zukunft.
Es war keine einfache Saison für den EHC Arosa. Ende Jahr hat sich der Verein entschieden, nicht aufzusteigen. Anfangsjahr hat es einen Nachfolger für einen Geschäftsführer Adrian Fetscher gebraucht und in den Playoffs ist Arosa schon im Viertelfinal gescheitert. Gerade das frühe Out in den Playoffs war schon bitter, sagt der neue Geschäftsführer vom EHC Arosa, Christian Modes.
Es ist halt ein Sport, schlussendlich, oder? Und wir sind gegen Seven, wo für mich nominell eine der besten Mannschaften war in dem Eishockey, sind wir rausgefallen. Und das passiert halt, es ist blöd gelaufen, aber es ist halt so, wie es ist.
Zum Rest der Saison kann er aber nicht wirklich etwas sagen, weil er ja erst seit Ende Januar im Amt ist. Sein Fokus gilt aber eh nicht der Vergangenheit, sondern der Zukunft. Und da gäbe es recht etwas zu tun.
Ich muss ehrlich sagen, wir sind hier am Aufräumen, immer noch von letzter Saison. Mittlerweile sehen wir das Licht am Ende des Tunnels, aber ganz leicht durchschimmern. Es ist eine Katastrophe, was da in der letzten Saison passiert ist. Und da sind wir halt immer noch dran, zum Schauen, dass nicht ganz leicht löschen ist, da in Arosa oben.
Ganz so dramatisch sei es dann aber gleich nicht, meinte Christian Modis. Er sei zuversichtlich.
Es ist einfach sehr viel brach gelegen und da sind wir zwar zum Aufarbeiten, aber zum Glück hat mich auch Rosa das Dorf mit offenen Armen empfangen. Es ist immer wieder gewillt zum Mithelfen und da sind wir dran und es wird sicher gut kommen.
Neben dem Aufräumen muss der Christian Modis zusammen mit dem Trainer auch nach neuen Spielern suchen, weil es hat am Ende der Saison Haufen Abgänge gegeben. Drei Schüsse und wahllos neue Spieler verpflichten, sei aber der falsche Weg.
Dort muss man jetzt einfach Geduld haben, auch mit dem schmalen Budget, das wir haben. Jetzt nicht gerade alles verschiessen, sondern abwarten. Die Jungen, die wir haben wollen, haben wir jetzt geholt, die jungen Wilden, die besseren. Und jetzt gilt es einfach abwarten und Geduld haben.
Schlussendlich bräuchte es einfach eine gute Mischung zwischen den jungen Wilden und erfahrenen Spielern. Das allein lange aber nicht.
Dann sollte man vielleicht mal einen Knipser engagieren in Arosa oben, weil man hat gesehen, wir haben schon Topscorer gehabt, aber so viele Goals sind schlussendlich auch nicht gewesen. Das wäre natürlich Ziel, aber es wird natürlich jeder Mai-Hockey-Verein einen Knipser haben.
Aber Arosa kann im Gegensatz zu vielen anderen Schweizer Hockeyvereinen mit der Gegend punkten.
Das ist schon ein bisschen unser Vorteil, dass junge Spieler von daheim mal weg können, sie gehen in die Berge nur, Spieler können miteinander zusammen wohnen, also es gibt sich da eine Einheit daraus. Das ist schon sehr speziell, wo ein anderer Club im Zürich Unterland, ja, da fährt man das Training, geht man wieder irgendwo eine halbe Stunde Auto fahren, heim, man ist nicht zusammen und hat halt Arosa schon einen riesen Vorteil.
Dazu hin käme, dass der EHC Arosa ein Verein mit einer sehr grossen Tradition sei. Und diese Tradition soll auch bald wieder im professionellen Schweizer Hockey spielen. Der Aufstieg in die Swiss League ist nach wie vor das Ziel des EHC Arosa.
Das nächste Mal auf dem Eis zu sehen, gibt es der EHC Arosa dann Mitte August, das im Rahmen eines Turniers zum 100-Jahr-Jubiläum des Vereins. Ja, und das waren sie, Geschichten aus der Region vom Mittwoch, 17. April. Das Infomagazin kann man online auch nachhören, entweder auf rso.ch oder einfach dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon sagt Danke fürs Zuhören, der Patrick Ulber. Ich wünsche einen ganz schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.